Herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null, Grundlagen des Christseins. Es grüßt Sie ganz herzlich an diesem Samstagnachmittag Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute geht es in unserer Sendung Kurs Null um das Heilige in meinem Leben entdecken. Ich weiß, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Wortwahl ist nicht einfach zu verstehen, das Heilige in meinem Leben entdecken. Berechtigt darf da auch nachgefragt werden, was ist überhaupt Heiligkeit und wozu brauche ich das überhaupt in meinem Leben? Ich bin doch ein guter Mensch und so wie es ist, ist es gut. Wirklich? Ist es wirklich gut so? Heute werden wir in unserer Sendung Kurs Null darüber sprechen. Dazu haben wir einen Fachmann eingeladen. Es ist Herr Professor Dr. Klaus Dannecker aus der Theologischen Fakultät in Trier. Grüß Gott, Herr Dannecker.
Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen Herrn Professor Dannecker vorstellen. Er ist Jahrgang 1963, studierte zunächst Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart, dann katholische Theologie und Liturgiewissenschaft in Tübingen und Rom. 1991 wurde er dann in Rom zum Priester geweiht. 2004 war dann das Habilitationsstudium und seit Oktober 2007 ist Professor Dannecker Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier. Herr Professor Dannecker, die Sendung steht ja unter dem Titel »Das Heilige in meinem Leben entdecken«. Das bedeutet doch zunächst, dass wir erstmal ganz tief hinein in uns reinhören müssen, dass wir auf der Suche sind, auf der Suche nach dem Heiligen, nach der Heiligkeit. Aber warum ist das so? Hat das was mit Unzufriedenheit zu tun?
Ich glaube, weniger mit Unzufriedenheit, sondern vielmehr mit Faszination. Faszination nach dem Anderen, Faszination nach dem Meer, Faszination nach der Fülle, auch nach der Fülle des Lebens. Und diese Faszination kann man, muss man aber nicht, kann man mit heilig beschreiben. Warum das gut ist, wenn wir sie mit heilig beschreiben, werden wir dann im Verlauf der Sendung dann noch hören. Dieses Heilige wird vielleicht auch ganz besonders deutlich an Menschen, die wir als heilig bezeichnen, die auch die Kirche als Heilige verehrt. Diese Menschen, denken wir zum Beispiel an Mutter Teresa oder an Franziskus, die strahlen eine Faszination aus, weil sie im Leben etwas verwirklicht und gelebt haben, wohin wir uns vielleicht sehnen.
Also können wir sagen, dass wir auf der Suche sind nach dem Heiligen, dass wir auch uns an Vorbildern orientieren können?
Ja, so kann man das sagen. An Vorbildern, an Menschen, an denen wir ablesen können, ja, dessen oder deren Leben ist gelungen und man sieht vielleicht auch am eigenen Leben viele Bruchstücke oder vieles, was eben nicht so gelungen ist, ist vielleicht auch unzufrieden ein Stück weit mit dem eigenen Leben.
Dankeschön, Herr Professor Dannecker. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Ihnen nun das Wort.
Ja, was ist das Heilige? Wir haben gerade eben schon ein bisschen versucht, darüber zu reden, die Sehnsucht nach dem Heiligen. Ich will dem noch etwas mehr nachgehen und zunächst einmal fragen, was ist das Heilige oder was sind, wenn man es konkreter fassen will, was sind vielleicht heilige Zeiten, Orten und Räume? Über heilige Menschen will ich jetzt heute nicht reden, an denen man aber natürlich die Heiligkeit sehen kann. Aber diese Heiligen haben ja auch etwas erlebt, so gelebt, dass sich das Heilige in deren Leben bemerkbar gemacht hat. Welche Vorstellungen haben wir vielleicht ganz persönlich, wenn wir heilig hören, das Wort heilig hören? Habe ich vielleicht sogar schon eigene Erfahrungen mit dem Heiligen? Also zuerst einmal die Frage, was ist das Heilige? Ich möchte für meine Überlegungen bei der entscheidenden Grunderfahrung von uns Christen ansetzen, nämlich bei Ostern. Die entscheidende Erfahrung, Christus, der Sohn Gottes, war tot und lebt wieder. Ich möchte dazu den Bericht der Erscheinung des Auferstandenen am See von Tiberias in Erinnerung rufen, der im Johannesevangelium überliefert ist. Ich zünde jetzt dazu eine Kerze an. Der Herr Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Die Situation nach der Auferstehung Jesu war schwierig und verworren. Die Jünger wussten nicht, wie es weitergehen sollte und gehen wieder ihrem alten Beruf nach und fischen. Nach der für sie prägenden Zeit in der Nachfolge Christi ist nun der Alltag wieder eingekehrt. War damit alles vorbei? Als es schon Morgen wurde, also am Ende einer durchgearbeiteten Nacht, nimmt die Erzählung eine Wendung. Zunächst unerkannt steht Jesus am Ufer. Ihm gegenüber müssen die Jünger zugeben, dass die Arbeit vergeblich war. Er sagt ihnen, was sie tun müssen, und es stellt sich Erfolg ein. Daran erkennt ihn zunächst der Lieblingsjünger, der seine Erkenntnis an die anderen weitergibt und so allen die Begegnung mit dem Auferstandenen erschließt. In dieser Erzählung wird die Begegnung mit dem Heiligen sehr eindrücklich dargestellt. Der Wiener Moraltheologe Gerhard Marschütz definiert das Heilige so, ich zitiere, die der Wirklichkeit des Heiligen entsprechende Grundhaltung des Menschen ist die Ehrfurcht. Das Heilige wird dabei als das uneinholbare Frühere und Andere zugleich den Menschen mit seinem eigensten und innersten Betreffende erfahren. Christlich vollzieht sich die Begegnung mit dem Heiligen als Begegnung mit dem allein Heiligen und Heiligen, den dreifaltigen Gott. Soweit das Zitat von Marschütz. Die Merkmale der Begegnung mit dem Heiligen, die Marschütz nennt, erscheinen in der Erzählung der Begegnung mit dem Auferstandenen am See von Tiberias. Zunächst tritt das Andere in das alltägliche Leben der Jünger. Es betrifft sie und ihr Leben, ihre Arbeit bis ins Innerste. Es ist die Begegnung mit dem Auferstandenen, die zu einer Erkenntnis und Ehrfurcht führt. Der vorgetragene Evangelienabschnitt führt damit zu den weiterführenden Fragen. Wie steht das Heilige am Ufer des Lebens der Menschen heute Wie steht es am Ufer meines Lebens? Ist das Heilige erkennbar oder sogar offensichtlich? Suchen es die Menschen? Können es die Menschen erkennen? Oder was kann helfen, damit ich oder die Menschen das Heilige erkennen? Ein zweiter Schritt, das Heilige und die Liturgie. Die Begegnung mit dem dreifaltigen Gott, der sich im Alltag als der Heilige zeigt, war für die Jünger und damit für die weitere Entwicklung der Kirche entscheidend. Sie kehrten einerseits in den Alltag zurück, der aber durch die Gegenwart des Auferstandenen ein anderer geworden war. Ich habe vorher den Bericht aus dem Johannesevangelium über die Begegnung mit dem Auferstandenen am See von Tiberias nicht einfach so vorgelesen wie irgendeine Nachricht. Ich habe eine Kerze angezündet, auch wenn Sie es nicht gesehen haben, die brennt, bin an einen anderen Ort getreten, was Sie auch nicht gesehen haben, und habe ein feierliches Buch verwendet und einen Teil der in der Liturgie üblichen einleitenden Formen verwendet. Und diese Verhaltensweise hat auch ihre Wirkung gezeigt. Zumindest in Gedanken sind bei Ihnen vermutlich, soweit sie bekannt sind, die aus der Liturgie gewohnten Abläufe angeklungen. Vielleicht die Antwort auf das "Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste" in Gedanken gekommen oder vielleicht sogar ausgesprochen. Also, es klingt etwas an, was dieses Besondere der Evangeliumsverkündigung auszeichnet. Dieser Text ist etwas Besonderes. Er hat eine besondere Bedeutung und eine herausragende Relevanz für uns Christen. Wir bezeichnen die Schrift, in der er steht, als heilige Schrift. In der Verkündigung geschieht also schon so etwas wie die Begegnung mit dem Heiligen, mit einem heiligen Text. Was ich dadurch deutlich machen will: die äußere Form, wie eine Botschaft präsentiert wird, ist entscheidend dafür, wie sie verstanden wird, wie sie aufgenommen wird, ob das Heilige auch als das Heilige erkannt wird. Der Liturgie ist es eigen, den Rahmen für eine Begegnung mit dem Heiligen zu bilden. Gott als der Heilige will uns in der Liturgie begegnen. Diese Grundeigenschaft der Liturgie lässt sich auf den Auftrag des Herrn an seine Jünger bei seinem Abschiedsmahl zurückführen. Tut dies zu meinem Gedächtnis, trägt er ihnen auf. Liturgie allgemein, aber insbesondere die Feier des Abendmahles, also die heilige Messe, wie wir heute sagen, will also das Gedächtnis an Jesus Christus sein, das Gedächtnis an das Heilige. Weil das deutsche Gedächtnis den hinter dem Auftrag Jesu stehenden griechischen Begriff Anamnesis viel zu schwach wiedergibt, spricht man in der Liturgiewissenschaft gerne vom Realgedächtnis. Damit können wir etwas anders formulieren: Liturgie will immer das Pascha-Mysterium Christi, also das Heilige, die Auferstehung schlechthin, den Auferstandenen mit seinem Heil inmitten der Menschen gegenwärtig setzen. Oder etwas bildhafter ausgedrückt: wenn wir miteinander Liturgie feiern, dann will genau das geschehen, was den Jüngern am See von Tiberias passiert ist. Jesus steht am Ufer unseres Lebens, spricht uns sein Wort zu, will sich uns zeigen als der Auferstandene, der uns zur Fülle des Lebens führt. Er tritt in unser Leben. So gut und schön diese Feststellung vielleicht sein mag, wir kennen alle das Problem, dass wir selber oder auch andere manchmal oder vielleicht sogar nie für die Begegnungen mit dem Heiligen offen sind. Dann passiert nichts. Natürlich steht am Ufer einer, den ich höre oder sehe, aber ich merke nichts von der Heiligkeit. Wie verträgt sich die theologisch objektiv vorhandene Gegenwart Gottes in der Liturgie mit meinem subjektiven Empfinden, das eben in diesem schlechtesten Fall davon überhaupt nichts spürt? Gibt es Voraussetzungen, das Heilige wahrzunehmen oder vielleicht sogar Hilfen, wie ich das Heilige besser wahrnehmen kann.
Sie haben eingeschaltet in der Sendung Kurs Null. Das Heilige in meinem Leben entdecken ist das heutige Thema. Es referiert Herr Professor Dr. Dannecker aus Trier.
Wir waren bei der Frage stehen geblieben, wie das Heilige in meinem Leben, im Leben der Menschen wahrgenommen werden kann. Ein dritter Schritt will ich dazu machen, das Heilige also wahrnehmen. Schon 1923 hat Romano Guardini in seinem Büchlein Liturgische Bildung von einer Entfremdung des Menschen von sich selber gesprochen, die es dem Menschen schwer oder sogar unmöglich macht, das Heilige wahrzunehmen. Guardini legt das auf dem Konzil von Vienne, das hat 1311 und 12 stattgefunden, formulierte Axiom seinen Überlegungen zugrunde. Anima forma corporis. Dieses Wort beschreibt er übersetzend. Unsere Seele ist geistige Substanz, in ihrem Sein vom Leib abhängig, aber wesensmäßig bestimmt, gestaltendes, lebendig machendes, zum Wirken befähigendes Prinzip des Leibes zu sein. Das klingt sehr kompliziert. Vereinfachend könnte man vielleicht sagen, die Seele ist sozusagen der Bauplan für den Leib. Durch den Leib wird das, was in der Seele verborgen ist, nach außen sichtbar oder ausgedrückt. Dabei bleibt die Seele formbar. Der Bauplan ist nicht ein für alle Mal gezeichnet, sondern wird ständig verändert, angepasst, weitergezeichnet. Dabei kann der Mensch mitwirken. So wie man durch Sport oder Fitnessübungen den Leib in bestimmten Grenzen beeinflussen kann, so kann man auch die Seele bilden in einem übertragenen Sinn über das Organische hinaus. Was damit gemeint ist, kann vielleicht ein Blick auf die Worte Haltung, Selbstbeherrschung, Reinheit, Wahrhaftigkeit, Rücksicht oder Aufrichtigkeit erhellen. Diese inneren Haltungen der Seele drücken sich nach außen aus, aber sie sind nie fertig, sondern bedürfen der beständigen Bemühung. Von daher verstanden ist unser gelebter Glaube, die Frömmigkeit und Liturgie getragen vom ganzen Menschen. Es gibt keine rein geistige Frömmigkeit oder Liturgie. Sie hat zwangsweise mit unserem Leib zu tun, der Ausdruck unserer Seele ist. Unser Ziel muss es deshalb sein, uns ganz auf das eigene menschliche Wesen zu stellen und dieses zu pflegen, zu entwickeln und immer mehr zum Durchbruch und zum Leben zu verhelfen. Ein Symbol drückt eine Wirklichkeit aus, die nicht direkt wahrnehmbar ist. Mit dem Begriff Symbol könnte man auch sagen, dass Leib und Seele in einem Symbolverhältnis zueinander stehen. Der Leib ist Symbol für die Seele, zeigt deren Gestalt. Der Mensch ist also zutiefst ein Wesen, das symbolfähig ist, weil es selbst im Symbol lebt. Auch hier kann man wieder eine doppelte Blickrichtung feststellen. Der Mensch ist aktiv symbolisch, offenbarend und mitteilend, weil er sich selber, also seine Seele, nur über das Symbol des Leibes aussagen kann. Und er ist rezeptiv empfangend symbolisch, verstehend und empfangend, weil er den anderen nur in dessen Leib als Symbol seiner Seele wahrnehmen kann. In der Liturgie kommt diese Symbolfähigkeit des Menschen zum Tragen. Er betet als ganzer Mensch. Er hört das Wort Gottes als ganzer Mensch. Alle Vollzüge, stehen, gehen, knien, sprechen, hören, singen, geschehen als ganzer Mensch, leiblich und mit der Seele, die sich darin ausdrückt und zum Ausdruck kommt, empfängt und gibt, aber auch geformt wird. Der Mensch als religiöses Wesen sucht gerade im gelebten Glauben ein symbolisches Wesen. Er drückt seine Innerlichkeit, seine Religiosität mit einer großen Bandbreite leiblicher Handlungen symbolisch aus. Unsere Seele ist aber mit einer solchen Fülle versehen, dass unser eigener Leib mit seinen Ausdrucksmöglichkeiten gar nicht reicht, um dieser Fülle gerecht zu werden. Der Mensch weitet sie aus, indem er Dinge der Umwelt in den Körperbereich einbezieht. Das nächstliegende für den Ausdruck unserer Person ist die Kleidung. Unsere Ausdrucksmöglichkeiten erweitern wir durch Geräte und Werkzeuge. Mit einer Schale kann ich die Aufnahmemöglichkeit meiner Hände erweitern. Mit einem Hammer wird mein Schlag wuchtiger. Mit Pinsel und Farbe kann ich meiner Fantasie Ausdruck verleihen. Ganz zu schweigen von den Ausdrucksmöglichkeiten komplexerer Werkzeuge, wie zum Beispiel ein Computer, den Menschen eröffnet. Der Mensch lebt und bewegt sich in Raum und Zeit. Auch dieser Lebensraum ist Ausweitung der eigenen Person und ihres Ausdrucks. Der Lebensraum gewinnt durch die Gestaltung von Wohnungen, Häusern, Bauten mit der Anlagen von Straßen, Feldern, Gärten, Städten und so weiter eine Form des Ausdrucks des Menschen. Aber auch andersherum. Der Raum mit seinen Objekten steht mir gegenüber. Der Mensch fühlt nicht nur, so bin ich, sondern auch mir gegenüber ist etwas anderes. Der Raum offenbart eine größere Dimension, die den Menschen mit all seinen Ausdrucksmöglichkeiten und Wünschen bei weitem übersteigt. Diese größere Dimension ist eine Ordnung, die nicht mehr eine Ausdrucksmöglichkeit des Menschen ist, sondern andersherum, die ihn mit ihrer Ordnung prägt. Der Mensch ist hineingestellt in eine größere Ordnung. Dieser größere Raum erhebt den Anspruch, beseelt zu werden, in seiner Ordnung durchdrungen, angenommen und aufgenommen zu werden, dem Menschen Heimat zu werden. Dieser allgemein gedachte Ansatz lässt sich jetzt auf verschiedene Bereiche übertragen. Ein Kirchenraum ist nach kultischen und künstlerischen Gesichtspunkten gestaltet und drückt eine sonst unsichtbare Realität aus. Ebenso die Zeit, die durch ihre Gliederung nach Jahreszeiten und Festen bis hin zu den einzelnen Gebetszeiten eine heilige religiöse Dimension erhält. Guardini schreibt dazu, ich zitiere, die ganze Fülle dieser dinglichen, räumlichen und zeitlichen Ausdrucksmöglichkeiten hat die Liturgie in jenes seelisch-leibliche Grundverhältnis einbezogen. Was in der Seele vorgeht, die Wiedergeburt aus Gott in Christus durch den Heiligen Geist, das Leben des Wiedergeborenen aus den gottgeschenkten Kräften hat sie im Körperlichen sich ausdrücken lassen und dafür alle jene Mittel und Weisen in den Dienst des Körpers gestellt. Guardini meint feststellen zu können, dass sich seit dem Mittelalter die wesensmäßige Verbindung zwischen Leib und Seele fortschreitend gelockert habe. Die Neuzeit erstrebte reines Geistwesen. Sie sucht das rein Geistige und geriet ins Abstrakte. Verleiblichung und damit das Symbol wurden abgelehnt, unmerklich, aber schon an die Stelle des Geistigen, das Abstrakte, der Begriff. Die allein Leben bedeutende Einheit von Leib und Seele zerging. So stellt Guardini fest. Ziel muss es also sein, die Ganzheitlichkeit wieder zu erreichen, den inneren Zusammenhang zwischen Leib und Seele wieder zu stärken und in Einklang zu bringen. Damit ist natürlich das Gespür für das Heilige heute, für das Heilige im Menschen verknüpft. Ein vierter Schritt. Guardini hat 1923 in seiner, wie er später selber schreibt, fast enthusiastischen Entdeckerfreude festgestellt, ich zitiere, nun aber kündet sich eine tiefe Umwandlung an. Die Neuzeit ist vorbei, wir hoffen, sie ist. Zitat Ende. Und er sieht eine Zeit herangekommen, in der das Menschsein im Einklang zwischen Leib und Seele möglich wird. Die Verbindung sieht er in der katholischen Kultur und im Glauben. Ich zitiere wiederum Guardini, hier erwachen all die Kräfte und Organe, welche durch die Entwicklung der Neuzeit verkümmert waren. Zitat Ende. Und als Aufgabe formuliert er, getragen von dieser inneren Umformung unserer Zeit müssen wir wieder lernen, als Menschen im religiösen Verhältnis zu stehen, müssen lernen, auch mit unserem Leibe zu beten. Die Haltung des Körpers, Gebärde und Handlung müssen uns unmittelbar in sich religiös werden. Wir müssen lernen, unser Inneres im Äußeren auszudrücken, und aus Äußerem das Innere abzulesen. Wir müssen wieder symbolfähig werden. Soweit Guardini. Seit dieser Feststellung und dieser Aufgabe ist einige Zeit vergangen und hat sich auch liturgisch sehr viel getan. Kann der Mensch heute das Heilige am Ufer seines Lebens besser erkennen? Ist er symbolfähig geworden und kann in sich das Heilige entdecken? Nach einer kurzen Musikpause möchte ich zu einigen Beispielen kommen, wo das Heilige und die Berührung mit dem Menschen sichtbar werden kann. Wir wollen uns nun also ein paar Beispiele anschauen, wie das Heilige im Leben der Menschen erfahrbar wird oder werden kann. Ein erstes Beispiel stammt aus der Stadt Erfurt. Die Stadt Erfurt hat etwa 200.000 Einwohner, 25% davon bezeichnen sich als Christen. Erfurt hat als Wahrzeichen den Domberg. Dort gibt es zwei katholische Kirchen, den Dom, St. Marien und die St. Severi-Kirche. Auch für die Nichtchristen der Stadt, also für die überwiegende Anzahl der Menschen dort, hat der Domberg mit seinen Kirchen einen besonderen Charakter als Wahrzeichen und als anziehender Ort. Seit vielen Jahrzehnten konnte festgestellt werden, dass die Bürger der Stadt am Heiligen Abend gerne auf den Domberg gehen und im Dom etwas Besonderes für diesen besonderen Abend finden wollen. Dies führte zu Kollisionen in der Christmette, die an diesem Abend dort gefeiert wurde. Die Besucher standen oft verständnislos in der Liturgie und die Pfarrgemeinde fand die vielen Besucher als störend. Ein Versuch, die nichtchristlichen Besucher durch ein vorbereitendes Krippenspiel für Erwachsene einzubinden, erwies sich als ungenügend. 1988 hatte der damalige Dompfarrer und heutige Weihbischof von Erfurt, Reinhard Hauke, die Idee, die Christmette in die St. Severi-Kirche zu verlegen und im Dom ein nächtliches Weihnachtslob zu feiern. In der Feierstunde, die Bischof Wanke als präkatechumenale Feier bezeichnet hat, soll dem Wunsch der Besucher entsprochen werden, die Weihnachtsbotschaft zu hören und die traditionellen Weihnachtslieder zu singen, während die Pfarrgemeinde in der Severi-Kirche die Christmette ungestört feiern kann. Die steigenden Besucherzahlen, 2005 waren über 2500 Personen anwesend, bestätigen die Richtigkeit der Überlegungen. Das Durchschnittsalter der Besucher und Besucherinnen von etwa 35 Jahren ist eine Herausforderung. Bei diesen in der sozialistischen Ideologie aufgewachsenen Menschen dürfte das traditionelle Wissen über Weihnachten und seinen Ursprung nicht oder nur sehr bruchstückhaft vorhanden sein. Für diese Menschen ist Weihnachten eher ein Fest der Familie, das Fest der Geschenke oder das Fest der Liebe. Dass es das Geburtsfest Christi ist, dürfte wenig bekannt sein und gilt es zu verkünden. Bei diesem nächtlichen Weihnachtslob im Erfurter Dom wurden Weihnachtslieder mit einem allgemeinen Bekanntheitsgrad gesungen, das Weihnachtsevangelium verkündet, der Bischof hat eine Ansprache gehalten, es gab Fürbitten, meditative Musik, ein Vaterunser und Gebete sowie den Schlusssegen. Den mir zugänglichen Berichten zufolge geben sich die liturgisch ungeübten Mitfeiernden Mühe, die Feier durch Gesang, Gebet und Stille mitzutragen. Sie brauchen natürlich die Anleitung des Vorstehers und die Unterstützung von ebenfalls mitfeiernden Gemeindemitgliedern. Zur Bedeutung dieser Gottesdienstform des nächtlichen Weihnachtslobes, sagt Bischof Dr. Joachim Wanke, es darf gehofft werden, dass das nächtliche Weihnachtslob für manche ein Anstoß wurde, in den verschütteten oder noch unbekannten Wahrheiten des christlichen Glaubens zu nähern. Die Motivation der Gottesdienstteilnehmer ist vielschichtig. Erinnerungen an die Kindheit, Suche nach Ruhe und schöner Atmosphäre oder Suche nach einem guten Wort, das die innere Sehnsucht nach Heil und Glück ausdrückt. Für unsere Frage nach der Zugänglichkeit der Menschen heute für das Heilige ist dieses Beispiel sehr sprechend. Der besondere Ort, Der Erfurter Domberg mit seiner kulturellen Bedeutung ist offensichtlich ein Ufer, an dem Gott stehen kann und das Heilige in die Welt der Menschen heute eindringt. Die Feier des nächtlichen Weihnachtslobes greift diese Situation auf und führt sie weiter, macht den Menschen diesen Gott etwas verständlich und versucht sie in die Nähe des Heiligen zu führen, beziehungsweise dieses Heilige zu erschließen in seiner Bedeutung. Ein zweites Beispiel. Wir bleiben in der gleichen Stadt, in Erfurt. Allerdings hat dieses zweite Beispiel nicht so sehr mit dem Ort Erfurt zu tun, als mit einer bestimmten Zeit bzw. einem bestimmten Tag. Der 14. Februar ist durch die massiven Werbekampagnen, zunächst der Blumenläden, mittlerweile auch anderer Branchen, zum Tag der Verliebten geworden und als Valentinstag einer breiten Öffentlichkeit gut bekannt. Zurück geht dieser Tag auf den heiligen Bischof Valentin von Terni. Seine Identität ist nicht sicher geklärt. Vermutlich 269, vielleicht am 14. Februar, wurde jedenfalls eine Person namens Valentin wegen ihres christlichen Glaubens hingerichtet. Bischof Valentin soll Verliebte trotz des Verbotes durch Kaiser Claudius getraut haben. Zudem hat dieser Valentin der Sage nach den frisch verheirateten Paaren Blumen aus seinem Garten geschenkt. Die Ehen, die von ihm geschlossen wurden, haben der Überlieferung nach unter einem guten Stern gestanden. Wiederum kam Reinhard Hauke, dem damaligen Dompfarrer und heutigen Weihbischof von Erfurt, die Idee, ich zitiere ihn, diesen Tag wieder in die kirchliche Tradition zurückzuführen, indem am Abend des 14. Februar zu einem Segnungsgottesdienst eingeladen wurde, zu dem Christen und Nichtchristen eingeladen sind, über ihre Partnerschaft nachzudenken. Soweit Bischof Hauke. Durch diese Feier sollte versucht werden, für das Thema christliche Partnerschaft und ihre sakramentale Ausprägung eine positive Gestimmtheit zu erreichen. Im Jahr 2000 fand in Erfurt der Segnungsgottesdienst zum ersten Mal statt. Die Idee hat sich mittlerweile weit über Erfurt hinaus verbreitet und mittlerweile finden an vielen Städten am Abend des 14. Februar Segnungsgottesdienste für Paare, die gemeinschaftlich unterwegs sind, statt. Im Jahr 2000 wurde die Segnungsfeier von einer evangelischen Pastorin gemeinsam mit dem katholischen Pfarrer geleitet. Nach Begrüßung und Gebet, einer Bildbetrachtung und Zeugnissen von Ehepaaren folgte eine Auslegung zum Hohen Lied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief, 13. Kapitel, und die einzelnen Segnung der Paare, die von Instrumentalmusik und Liedern begleitet war. Jedes Jahr haben seither in Erfurt etwa 160 Personen teilgenommen, etwa 40 Paare, also die Hälfte, ließen sich segnen. Die Reaktionen der Mitfeiernden waren sehr positiv. Von den Mitfeiernden wurde besonders die persönlichen Zeugnisse der Paare als ermutigend und bereichernd empfunden. Wenn ein Seniorenehepaar davon spricht, dass es sich nun dafür entschieden hat, gemeinsam alt zu werden, dann ist das eine positive Annahme dieses Lebensabschnittes und eine Ermutigung für alle, die sich davor fürchten. Wenn ein jung verheiratetes Paar mit anwesenden Drillingen von der großen Überraschung berichtet, die mit der Ankündigung dieser Mehrlingsgeburt selbstverständlich verbunden war, aber auch davon, dass ihnen Gott die Kraft gegeben hat, dazu Ja zu sagen und es dadurch besser geht, als man gedacht hatte, dann ist die Aussage verständlich, die ein Mitfeiernder machte. Ich zitiere, da hat man richtig Lust zum Heiraten und Kinderkriegen bekommen. Zitat Ende. Auch das Zeugnis der Eltern mit Kindern im Pubertätsalter war ermutigend für alle, die in dieser Lebensphase stehen, wo es um Geduld und gegenseitige Ermutigung der Eltern geht. Obwohl die Feier eindeutig ein Gottesdienst war, konnten ihn auch Nichtchristen aktiv mitfeiern. Natürlich wirft eine solche Feier, die sich im Randbereich der Kirche bewegt, Fragen auf, etwa wie Segnungen vorgenommen werden können, wenn kirchenrechtliche Bedenken bestehen oder kein ausdrücklicher Glaube an einen Gott vorliegt. Eine ungetaufte Teilnehmerin sagte nach der Feier: Wir haben uns segnen lassen, weil ich es als etwas Feierliches für diesen Tag empfunden habe. Sich segnen lassen hat etwas Verbindliches, Bleibendes. Mir hat die recht weltliche Gestaltung gefallen, dass wir als Teilnehmer nicht mitbeten mussten. Ich habe zum Beten keinen Zugang. Schön war auch, dass jedes Paar eine Karte mit dem Bild von Chagall mitgegeben wurde. Diese Rückmeldung gibt dem Konzept, mit Musik und Bildern zu arbeiten, recht. Die Elemente sind zugänglich und können einen Zugang zum Heiligen freilegen. Die Postkarte hat eine Langzeitwirkung ausgelöst. Sie stellt das Gedächtnis dar, sich immer wieder an diesen Heilsmoment zu erinnern. Für unsere Frage nach dem Heiligen im Leben der Menschen heute können wir auch aus diesem Beispiel wieder einiges entnehmen. Das Geschenk der Liebe zwischen Menschen und die Freude darüber wurde in den Zeugnissen nach der Feier deutlich. In der Beziehung zwischen Menschen wird das Heilige, das Unverfügbare, das Geschenkhafte spürbar. Der Valentinstag, der in der Gesellschaft als Tag der Verliebten gilt, ist die Zeit, die daran erinnern kann. Hier steht das Heilige am Ufer des Lebens. Wiederum ist es die Deutung in der Feier, die den Menschen, Christen wie Nichtchristen, die Bedeutung erschließt und die Augen öffnet für das Heilige bzw. den Heiligen, also Gott, der darin den Menschen begegnen will. Ein drittes und letztes Beispiel. Die Wallfahrt zum Heiligen Rock in Trier. Nachdem wir nun zuerst ein Beispiel angeschaut haben, das sich auf Nichtchristen bezog, eines, das sich sowohl auf Christen und Nichtchristen bezogen hat, möchte ich als nächstes noch ein Beispiel bringen, das sich eher innerhalb der Kirche und im Rahmen des gläubigen Gottesvolkes abspielt. Und nachdem wir schon den Ort, also den Domberg in Erfurt als besonderen Ort für das Heilige gesehen haben und die Zeit, eben den Valentinstag, fehlt noch ein Raum als Ufer sozusagen, an dem uns das Heilige, also Gott, begegnen kann. Unter Raum möchte ich hier den Lebensraum verstehen, in dem wir unser Leben verbringen. Der Heilige Rock wird seit Anfang des 12. Jahrhunderts in Trier nach Urkunden aufbewahrt. Seit 1512 gibt es Wallfahrten zum Heiligen Rock. Die letzte Wallfahrt war im Jahr 1996 unter dem Motto mit Jesus Christus auf dem Weg und hat etwa 700.000 Menschen nach Trier geführt. Die nächste Wallfahrt ist für 2012 angekündigt, um das 500-jährige Jubiläum der Wallfahrt zu begehen. Seit der letzten Wallfahrt veranstaltet das Bistum Trier jedes Jahr die sogenannten Heilig-Rock-Tage, eine 10-tägige Veranstaltung in der Art eines regionalen Katholikentages. Der Heilige Rock wird dabei zwar nicht ausgestellt, jedoch kann man nur während dieser Tage die Heiltumskammer betreten, die sonst verschlossen bleibt. Diese Reliquie des Heiligen Rockes ist ein Anziehungspunkt, der viele Menschen nach Trier in den Dom führt. Für die Wallfahrt erwarten viele eine Stärkung und Vertiefung ihres Glaubens. Und eine Wallfahrt heißt immer auch, Wege zurückzulegen durch das eigene Lebensgebiet, von zu Hause aufzubrechen und hinzugehen zu diesem heiligen Ort. Dabei durchdringt man den eigenen Lebensraum, gar mit zu Fuß, und geht hin auf das Heilige zu, erfährt das Heilige in der eigenen im eigenen Lebensumfeld. Die Heilig-Rock-Wallfahrt und die Heilig-Rock-Tage Festtage haben bis heute eine erstaunliche Resonanz gefunden. Sie beginnen immer, die Heiligrocktage beginnen immer mit dem Heiligrockfest, das am Freitag der zweiten Osterwoche gefeiert wird und enden am vierten Ostersonntag. Für mich selber ist das mittlerweile sogenannte Trierer Abendlob das erstaunlichste Ergebnis dieser Wallfahrt von 1996 und der Heiligrocktage seither. Jeden Abend während dieser Zeit fühlt sich der Dom zu einem meditativen Gottesdienst. In der Ankündigung der Heiligrocktage dieses Jahr hieß es dazu: Der meditative Gottesdienst am Abend um 21 Uhr, das Markenzeichen der Heiligrocktage seit 1996. Geistliches Wort und Chor oder Instrumentalmusik, präsentiert von verschiedenen Sprecherinnen und Sprechern, Solistinnen und Solisten und musikalischen Ensembles. Eintauchen in die Stimmung des abendlichen Domes. Eine neue Verbindung von Musik, Raum und Wort. Abschlussgebet und Nachtsegen. Die Menschen füllen jeden Abend den Dom. Was zieht die Menschen zu diesem Abendlob? Es ist sicher der Raum, der Dom. Es ist die abendliche Atmosphäre, die Stille, die Musik, die Ausrichtung auf Christus, die auf mehrfache Weise geschieht. Durch die nicht sichtbar ausgestellte, aber gegenwärtige Tunika Christi, durch das Wort, durch die Gemeinschaft der Gläubigen. Die Menschen sehen also Jesus Christus am Ufer ihres Lebens und machen sich auf den Weg zu ihm. Der Dom, die Kirchen, die Kreuze in unserer Landschaft, all das sind Referenzpunkte in unserem Land, die unserem Leben eine Ausrichtung geben wollen. Sie laden ein, sie führen hin zu Christus. Das Beispiel des Trierer Doms mit seiner Heiligrock-Reliquie zeigt, dass die Menschen sich davon ansprechen lassen, sich auf den Weg zu machen, ihrem Lebensraum durchqueren, um ihrem Leben Orientierung zu geben, das zu suchen, was Halt und Richtung gibt auf diesen Wegen. Das Heilige ist anziehend und prägend. Das Trierer Abendlob lässt dieses Heilige aufscheinen, macht den Menschen mehr emotional als intellektuell deutlich, dass hier das Heilige ist, und mitten im Leben seinen Platz hat. Um mit Guardini zu reden, die Dome und Kirche geben unserem Lebensraum eine Seele, einen Sinn. Diesen Sinn und diese Seele unseres Lebensraumes müssen wir mit unserer Seele akzeptieren, uns zur eigenen Heimat werden lassen, die uns prägt und ausrichtet. Eine Schlussbemerkung. In meinen Überlegungen habe ich versucht, das Heilige, wie es uns als Christen vor allem in der Liturgie, also im gefeierten Glauben begegnet, etwas zu erschließen. Das Bild, das ich dabei benutzt habe, war das Bild aus Johannes 21,4. Der Auferstandene begegnet seinen Jüngern am See von Tiberias. Dieser Auferstandene, der Heilige, begegnet uns auch heute noch am See unseres Lebens. Das Heilige in unserem Leben müssen wir wahrnehmen, lernen und können. Die tiefe Symbolik von Leib und Seele habe ich versucht, mit den Gedanken von Romano Guardini zu erschließen. Die Symbolik dessen, was uns umgibt und widerfährt, will uns zum Heiligen führen, zu einem ganzheitlichen Miteinander von Leib und Seele, das dem Menschen in Fülle entspricht. Das dem Menschsein in Fülle entspricht. Die Liturgie kann uns helfen, das Heilige, Christus zu erkennen und seine Botschaft zu hören. Als Beispiele habe ich angeführt das nächtliche Weihnachtslob, bei dem ungläubige Menschen durch den Ort, den Dom in Erfurt angezogen werden und in Kontakt treten mit dem Heiligen, das in dieser Welt gegenwärtig ist. Dann habe ich die Segnung von Paaren geschildert, wo Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich am Valentinstag, gesegnet werden und so eine Brücke entsteht zu Gott, der Ursprung aller menschlichen Liebe ist. Als letztes habe ich die Trierer Heiligrock-Wallfahrt bzw. die Heiligrock-Tage und insbesondere das Trierer Abendlob erwähnt. Wallfahrten durchqueren unseren Lebensraum und ordnen ihn äußerlich und innerlich hin auf die Quelle und das Ziel unseres Lebens, das Heilige, auf den Heiligen schlechthin, Jesus Christus.
Vielen Dank, Herr Professor Dannecker, für Ihre Ausführungen und vor allen Dingen auch für die guten und schönen Beispiele, die Sie uns dargelegt haben. Wir sprachen über den Punkt auch über das Gespür, das Heilige überhaupt wahrzunehmen. Wie können wir uns sensibilisieren? Wie können wir uns dafür empfänglich machen, dass wir das Heilige wahrnehmen?
Das ist ein Übungsfeld, dem jeder in seinem geistlichen Leben immer wieder neu einüben muss und immer wieder neu begegnen muss. Ich habe ja das Beispiel aus dem Johannesevangelium gewählt. Das ist auch ein tröstendes Beispiel. Die Jünger haben Jesus zunächst nicht erkannt. Sie haben den Heiligen schlechthin, Jesus Christus, nicht erkannt und mussten erst durch die zunächst Petrus, aber dann dadurch, wie sich dieser Heilige verhalten hat, darauf gestoßen werden, dass er ist, dass er der Heilige ist. Das tröstet, denn auch die Jünger waren keine Experten darin, obwohl sie so viele Jahre mit diesem Jesus verbracht haben, ihn durch und durch kannten, ist er doch immer wieder auch der Unbekannte. Das ist das Schöne, aber auch zugleich das Herausfordernde, dass uns das Heilige im Leben begegnen will, auch im Alltag begegnen will, aber sich immer wieder in ganz neuen Formen zeigen will und immer auf uns wartet. Das Heilige zu entdecken heißt Christus entdecken, Christus in unserem Leben, in unserem Umfeld. Und dann kann die Blume am Wegesrand uns hinführen, hinweisen auf den Schöpfer, der sie hat wachsen lassen, der sie geschaffen hat. Dann kann das Lächeln eines Menschen uns erinnern an die Güte Gottes. Dann können uns so viele Dinge erinnern an diesen Gott, der Heilige ist.
Unsere Sendezeit geht leider dem Ende zu. Danke, Herr Professor, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und dass Sie für uns da waren. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot auf unserer Internetseite. Das geht ganz einfach unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse, das ist www.horeb.org. Wenn Sie vielleicht keine Möglichkeit haben für das Internet, ist das auch kein Problem. Gerne schicken wir Ihnen einen Mitschnitt dieser Sendung auch kostenlos zu. Dazu rufen Sie einfach unseren CD-Dienst an unter der Telefonnummer 0700 7525 7520. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 0700 7525 7520. Klar, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann bitte die 0049 für Deutschland vorwählen. Das ist ein kostenloser Service von uns für Sie. Natürlich freuen wir uns über jede Spende, um den Arbeitsaufwand decken zu können. Darf ich Sie, Herr Professor Danneker, jetzt zum Schluss noch um den Segen bitten?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden.
Amen.
Und so segne und behüte euch und alle, mit denen wir verbunden sind, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Viel Freude im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.